Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund: die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage. Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Erik Tuchtfeld und ich bin heute einer von zwei ModeratorInnen in dieser Folge.
Ich bin Sophie Schubert und ich bin heute auch wieder dabei. Herzlich willkommen auch von mir.
Wir werden heute über den Krieg in und gegen die Ukraine sprechen. Begonnen hat es mit der Anerkennung der Republiken Donetsk und Luhansk am 21. Februar durch die russische Regierung und dann mit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. Wir werden nicht darüber sprechen, ob es sich um einen zulässigen Krieg handelt. Es handelt sich um einen eindeutig völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und wir haben das als Völkerrechtsblock, als Gemeinschaft von Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern auch unmittelbar durch unsere Stellungnahme auf dem Blog deutlich gemacht.
Ja, und nicht nur auf unserem Blog, natürlich auch in allen anderen Medien gab es unglaublich viele neue Beiträge zum Ukraine-Konflikt und vielleicht auch etwas eine Flut an Informationen an manchen Tagen. Trotzdem gibt es natürlich aber immer noch auch bestimmte Unsicherheiten, die einfach mit militärischen Konflikten einhergehen, also der sogenannte Fog of War. Daher wollten wir einfach auch noch etwas warten, bis wir unsere Folge zu den völkerrechtlichen Fragen des Krieges veröffentlichen, damit sich die Lage vielleicht noch etwas aufklärt. Wir haben aber auch schon eine kürzere Folge in unserem neuen Format, den Völkerrechtsshorts, veröffentlicht mit Staatsministerin Katja Keul. Also wenn euch das auch noch interessieren würde, dann hört dort noch mal kurz rein.
Genau, es ist eine ganz besonders lange Folge auch. Wir haben zwei Interviews mit ExpertInnen, anders als sonst nur eins. Ich habe als erstes mit Christian Marxen einzelne Rechtfertigungsmuster der russischen Regierung besprochen, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn es um die Region Luhansk und Donetsk geht, und die Frage, kann ein Sezessionsrecht aus einem solchen Selbstbestimmungsrecht erwachsen? Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, was das Völkervertragsrecht eigentlich zu Friedensverträgen sagt. Denn das Völkervertragsrecht verlangt sonst die Abwesenheit von Zwang, von Gewalt, von Androhung von Gewalt, wenn Verträge geschlossen werden. Gerade Friedensverträge zeichnet es ja aber aus, dass sie in einem Zustand der Gewalt vereinbart werden.
Ja, und im zweiten Interview hat Erik mit Julia Emzewa einen Blick zurück in die Geschichte gewagt. Das aber natürlich auch mit völkerrechtlichen Fragen verbunden. Vor allem diskutiert wird im Interview, ob eine mündliche Zusage aus den 90er Jahren zur NATO-Osterweiterung eigentlich rechtsverbindlich völkerrechtlich ist und was auch die Voraussetzungen dafür wären. Ja, ganz am Anfang jetzt sprechen wir aber auch erst noch über die Rolle des Internationalen Gerichtshofes in diesem Konflikt. Isabel hat deswegen in den Grundlagen sich einmal angeschaut, wann ist der IGH überhaupt zuständig und wäre das hier der Fall?
Auch im nationalen Recht stellt sich natürlich regelmäßig die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit. Dann ist es aber sozusagen eher eine Frage des Wie als des Ob. Ist etwa das Verwaltungsgericht oder das Amtsgericht für einen Fall zuständig? Das ist dann wichtig, um den Fall zum richtigen Gericht zu bringen. Sollte der Fall aber dann beim falschen Gericht landen, wird es in der Regel dazu führen, dass das Gericht eben an das richtige Gericht weiterverweist. Und das hat in der Regel dann keine existenziellen Konsequenzen. Im Völkerrecht aber, wo es mit dem IGH nur ein großes Gericht mit einer allgemeineren inhaltlichen Zuständigkeit gibt, geht es oft eher darum, ob dieser Fall dann überhaupt zu Gericht kommen wird. Denn der IGH ist auch nur in ganz bestimmten Fällen zuständig und in allen anderen Fällen wird dann eben im Zweifel kein Urteil ergehen. So können natürlich Vertragsparteien des IGH übereinstimmend ihre Streitigkeiten dem IGH vorlegen. Dafür müssen sie sich aber zumindest darüber einig sein, dass der Fall überhaupt zum IGH kommen soll. Das kommt oft vor, aber das ist längst nicht immer der Fall, gerade natürlich, wenn die Parteien sehr zerstritten sind. Und dann ist eben etwas mehr Kreativität gefragt. So war es auch, als im Nachgang des im Jahr 1988 auf ein Flugzeug der Pan Am Airline verübten Anschlags sich ein Rechtsstreit entspannte. Das Flugzeug ist damals über Lockerbie in Schottland abgestürzt, deswegen heißt es auch der Lockerbie-Fall. Und es wurde angeblich von zwei libyschen Terroristen eben zu diesem Absturz gebracht. Diese Terroristen wurden von den USA angeklagt und es gab auch unter anderem auch eine Sicherheitsratsresolution, dass Libyen diese beiden ausliefern sollte. Libyen legte das nun dem IGH vor und sagte dem IGH, er solle auf Basis der Montreal-Konvention über Sicherheit in der zivilen Luftfahrt entscheiden, dass es diese beiden vorgeblichen Terroristen nicht ausliefern musste. Warum? Die Basis für die Zuständigkeit des IGH ist die Artikel 36 Absatz 1 des IGH-Statuts, der unter anderem sagt, dass es natürlich völkerrechtliche Verträge geben kann, jeglicher Art, in denen die Parteien sich vorab einigen in einer Klausel, dass eben für Fragen aus diesem Vertrag der IGH grundsätzlich zuständig ist. Das passiert auch sehr, sehr oft. Auf der Seite des IGH kann man auch alle möglichen Verträge abrufen, die eben genau so eine Klausel haben, die vorab Streitigkeiten aus dem Vertrag dem IGH verweisen. Libyen sagte nun, dass eben diese Frage, ob es diese beiden Menschen ausliefern musste, allein eine Frage der Montreal-Konvention war, die eben vorsah, dass unter bestimmten Bedingungen Personen auszuliefern wären, wenn bestimmte Verstöße gegen die Montreal-Konvention vorlagen. Libyen wollte aber eben diese Bedingungen der Montreal-Konvention erfüllt haben, sodass keine Auslieferung stattfinden musste und dementsprechend die Forderungen von USA und auch Großbritannien, die Personen auszuliefern, gegen den Vertrag, gegen die Montreal-Konvention verstieß und dementsprechend der IGH für die Auslegung dieses Vertrags zuständig sei. Die USA und auch Großbritannien hielten dagegen, dass das ja wohl ein rein vorgeschobener Grund war im Ergebnis. Die Konvention sei für den Fall gar nicht relevant, weil es nicht um bilaterale Differenzen bei der Auslegung dieser Konvention in dem eigentlichen Fall ginge, sondern um eine Bedrohung der internationalen Sicherheit. Die völkerrechtliche Frage, falls es überhaupt eine gab, die erwuchs nicht aus dem Vertrag, aus der Montreal-Konvention und dementsprechend konnte diese keine Basis für die Zuständigkeit des IGH sein. Der IGH entschied aber, dass Libyen wohl, da es die Bedingungen der Montreal-Konvention erfüllt hatte, nach denen es nicht hätte ausliefern müssen oder nicht ausliefern musste, und USA und Großbritannien dies bestritten oder verneinten, sehr wohl eine Streitigkeit aus der Konvention bestand und dementsprechend die Zuständigkeit des IGH zunächst einmal gegeben war. So in etwa ähnlich funktioniert auch der jetzige Antrag, den die Ukraine zum IGH gebracht hat. Die Ukraine wirft Russland vor, durch die unbegründete Genozidvorwürfe gegen die Ukraine die Genozidkonvention zu verletzen. Und die enthält eben auch eine Überweisung in die Zuständigkeit des IGH.
Wie wir von Isabel gehört haben, ist auch im Falle der Ukraine die Zuständigkeit des IGHs relevant. Die Ukraine hat nämlich ein Verfahren vor dem IGH angestrengt auf der Basis von Artikel 36 Absatz 1 IGH-Statut und dem Artikel Römisch 9 der Genozidkonvention. Und dieser Artikel Römisch 9 der Genozidkonvention sagt eben, dass eine Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien vorliegen muss über die Interpretation, Anwendung oder Erfüllung der Genozidkonvention, damit der IGH zuständig ist. Die Ukraine geht davon aus, dass eine Streitigkeit über die Interpretation und Anwendung der Genozidkonvention vorliegt. Diese Streitigkeit liegt hier in zwei Punkten. Erstens, dass Russland und die Ukraine unterschiedliche Ansichten dazu haben, ob ein Genozid in der Ukraine begangen worden ist. Und zweitens darüber, ob Russland aus seiner Verpflichtung, Genozide zu verhindern und auch zu bestrafen nach Artikel 1 der Genozidkonvention, dazu berechtigt wäre, militärische Gewalt einzusetzen oder dazu berechtigt ist. Die Ukraine möchte also eigentlich eine Feststellung, dass sie gerade nicht die Genozidkonvention gebrochen hat. Und das ist hier eigentlich ganz spannend, weil normalerweise ja der Staat klagt, der einem anderen Staat vorwirft, eine Völkerrechtsverletzung begangen zu haben und dann eben der Respondent eher die Seite einnimmt zu sagen, nein, ich habe nicht das Völkerrecht verletzt. Und in diesem Fall haben wir eben den Fall, dass der klagende Staat sagt, nein, ich habe nicht das Völkerrecht verletzt. Und das ist hier vielleicht schon eine ganz interessante Konstellation. Und der EuGH hat in seinem Beschluss vom 16. März prima facie seine Zuständigkeit bejaht und vorläufige Maßnahmen, sogenannte Provisional Measures, zugelassen. Ja, wie wir jetzt gesehen haben, werden vor dem EuGH erst einmal also nur Fragen in puncto Genozidkonvention geklärt. Und das ist auch nur gedeckt von der Zuständigkeit des EuGHs. Andere Fragen, die den Krieg betreffen, wie zum Beispiel Fragen des Selbstbestimmungsrechts, sind nicht Gegenstand des Verfahrens. Diese Fragen hat sich aber Erik angeschaut und dazu ein Interview mit Christian Marxen geführt. Vor dem Interview hört ihr aber noch einen O-Ton vom Botschafter Kenias aus dem Sicherheitsrat, der das Selbstbestimmungsrecht der Völker in den Kontext des Prinzips von stabilen Grenzen setzt und dabei auch auf heutige Schwierigkeiten in Staaten eingeht, die in der Vergangenheit koloniale Erfahrungen gemacht haben.
Mr. President, this situation echoes our history. Kenya and almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London, Paris, and Lisbon, with no regard for the ancient nations that they cleaved apart. Today, across the border of every single African country, live our countrymen, with whom we share deep historical, cultural, and linguistic bonds. At independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. Instead, we agreed that we would settle for the borders that we inherited, but we would still pursue continental political, economic, and legal integration. Rather than form nations that looked ever backwards into history with a dangerous nostalgia, we chose to look forward to a greatness none of our many nations and peoples had ever known.
Ich freue mich sehr, dass Privatdozent Dr. Christian Marxen heute bei uns ist. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht in Heidelberg und ist seit 2017 Forschungsgruppenleiter der Max-Planck-Forschungsgruppe SHADES. Das steht für Shades of Illegality in International Peace and Security Law. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, vielen Dank, Erik, für die Einladung.
Wir werden heute in unserem Gespräch einen Fokus auf die Lage in der Ostukraine legen, insbesondere auf die Separatistengebiete Donetsk und Luhansk. Die Anerkennung dieser Separatistengebiete als eigenständige Republiken war ja gewissermaßen das Vorspiel am 21. Februar zum Einmarsch in die Ukraine durch Russland, die dann am 24. Februar erfolgte. Welche Möglichkeiten der Staatengründung durch Sezession gibt es im Völkerrecht, Christian?
Ja, also zunächst erstmal, Sezession ist natürlich etwas, was wir aus vielen Zusammenhängen kennen. Es gibt vielfältige Separatistenbestrebungen in der Welt. Und man muss sagen, dass zunächst erstmal eine anerkannte und mögliche Form der Sezession darin liegt, dass sich einfach Staaten, dass bestimmte Staatenteile auseinandergehen. Wir haben ja die Debatte zum Beispiel in Schottland gehabt. Da hat sich das Vereinigte Königreich eben entschlossen, dass eben eine entsprechende Abstimmung erfolgen kann. Und damit, wenn der gewissermaßen Territorialstaat dem zustimmt, dann ist das erstmal eine Möglichkeit, dass man sich hier einigt und dass man eben dann einen Teil des Gebietes loslöst und der ein unabhängiger Staat wird. Ist jetzt in Schottland natürlich nicht passiert, wäre aber natürlich auch für ein Modell gewesen, bleibt ein Modell, was völkerrechtlich vollkommen zulässig ist. Und hier, aber jetzt in der Ostukraine, liegen die Dinge natürlich anders.
Du hast gerade eine Abstimmung schon angesprochen in Schottland. Das leitet sehr gut über zu der Frage und der Behauptung, die ja immer wieder gerade von russischer Seite im Raum steht. Es gehe um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Um das zu wahren, müsse man die Sezession in der Ostukraine und ja auch die Krim, die letztendlich hat Russland das, wenn man so möchte, durchgezogen. März 2014 ein Referendum. Möchten die Menschen auf der Krim zu Russland gehören? Ja oder nein? Sie haben dort in dieser Abstimmung in der Mehrheit für Ja gestimmt und wurden dann in die russische Föderation aufgenommen. Ist das völkerrechtlich dann okay, wenn es eine Abstimmung gab? Die Mehrheit spricht sich dafür aus und möchte sich abspalten von dem vorherigen Staatsgebiet?
Ja, also da bringst du schon mal den wichtigen Fall auch für unsere jetzige Diskussion, die Krim, an. Im Jahr 2014, wie du richtig gesagt hast, hat da dann ein Referendum stattgefunden und es haben sich die Mehrheit der Bevölkerung hat sich dafür ausgesprochen, sich für unabhängig zu erklären und dann eben der Russischen Föderation anzuschließen. Und man muss sagen, dass vermutlich das tatsächlich auch so ist, einfach weil in der Krim eben doch ein großer Teil der Bevölkerung eben dieses Vorhaben unterstützte. Was nun aber das Problem natürlich ist, dass auf der Krim dieses Referendum letztlich durch Gewalteinsatz ermöglicht worden ist. Wir hatten also russische Truppen, die dort präsent waren, die es letztlich verhindert haben, dass der eigentliche Souverän, also die Ukraine, dort die Kontrolle weiter hat. Und so wurde eben ermöglicht, dass ein Referendum abgehalten wurde und dann eben dieser Anschluss an die Russische Föderation erfolgte. Das heißt, dieses Referendum als solches, das ist erstmal grundsätzlich völkerrechtlich insofern irrelevant und also kann nicht zu einer Legitimierung führen, weil es eben unter Einsatz von Gewalt stattgefunden hat. Und insofern ist diese ganze russische Argumentation in der Krim hinfällig. Also dieser Verbindung zu Gewalt ist tatsächlich das, was ganz ausschlaggebend ist. Und ja, in der Ostukraine haben wir nun auch die Situation, dass wir eine Unabhängigkeitserklärung ja schon im Jahr 2014 hatten. Also in Donetsk und Luhansk haben sich diese sogenannten Volksrepubliken bereits 2014 ausgerufen. Und auch da haben wir dann natürlich das Problem von Gewalt, was da seitdem auch eine Rolle spielt.
Wenn wir uns die Gewalt mal wegdenken, gibt es denn ein Recht auf Sezession, was sich aus dem Selbstbestimmungsrecht ableitet? Also müssten zum Beispiel, wir können auf das vorherige Beispiel zurückgehen, die Schotten darauf warten, dass sie das Recht bekommen, eine Abstimmung zu machen? Oder könnten die Schotten auch eigenständig sagen, wir machen jetzt eine Abstimmung und dann spalten wir uns ab vom Vereinigten Königreich und umgekehrt, wenn wir uns, oder jetzt bezogen auf die Situation in der Ostukraine, wenn es dort die gewaltsamen Einsätze nicht gäbe, könnten die Separatistengebiete sich in einer freien Abstimmung für unabhängig erklären?
Ja, also die ganz entscheidend an dieser Frage ist natürlich, wie du richtig sagst, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und hier muss man differenzieren. Es gibt zum einen die Dimension der sogenannten internen Selbstbestimmung. Also da geht es darum, dass ein Volk, ein sehr schwieriger Begriff, also es ist häufig gar nicht so klar, wer dieses Volk eigentlich ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es eben ein solches Volk gibt, zum Beispiel die russischstämmige Bevölkerung in Donetsk oder Luhansk, dass die nun eben ein solches Selbstbestimmungsrecht hätten, dann geht dieses erstmal darauf, sich innerhalb des Staates Ukraine selbst zu bestimmen. Das heißt dann zum Beispiel, dass bestimmte Rechte auf Autonomie geltend gemacht werden können, bestimmte politische Strukturen müssen erschaffen werden. Das kann darauf gehen, dass es einen Minderheitenschutz geben muss, einen effektiven. Das heißt also, Selbstbestimmung wird innerhalb des bestehenden Territorialstaates realisiert. Und nun gibt es die Frage, ob nicht in bestimmten Situationen auch ein sogenanntes Recht auf externe Selbstbestimmung bestehen kann. Und das heißt eben Recht auf einen eigenen Staat. Und das ist nun ein sehr heikles Feld. Wenn man dieses Recht nämlich nun anerkennen würde völkerrechtlich, heißt das natürlich, dass die bestehenden Territorialstaaten tendenziell immer zersetzt werden würden, immer weiter zergliedert werden würden. Und das will man nun eigentlich verhindern, weil natürlich das tendenziell sehr konfliktträchtig ist. Und deswegen ist es im Völkerrecht so, dass man nur in ganz engen Ausnahmefällen ein solches Recht auf externe Selbstbestimmung, also auf die Gründung eines eigenen Staates anerkennt. Das ist zum Beispiel der Fall im kolonialen Kontext, also solche Bevölkerungsgruppen, Völker, die unter kolonialer Ausbeutung standen, also wo es eine Kolonialmacht gab, die haben dann das Recht darauf, sich von dieser Kolonialmacht loszusagen und einen eigenen Staat zu gründen. Und nun, zu guter Letzt, gibt es eben die Frage, ob das auch in anderen Fällen noch möglich sein soll. Und das wird unter dem Begriff der sogenannten Remedial Secession diskutiert. Also eine Sezession, die gewissermaßen so eine Art Notmechanismus sein soll. Und es wird diskutiert, ob das in Fällen gegeben sein soll, wo schwere Menschenrechtsverletzungen, Völkermord oder dergleichen stattfindet, wo man dann sagt, man kann dieser Bevölkerungsgruppe schlicht nicht mehr zumuten, dass sie in diesem alten Staatswesen gewissermaßen existiert, weil die Basis für eine Koexistenz im Grunde verloren gegangen worden ist. Ja, das ist erstmal die Skizze der Ausgangslage.
Ist es denn so, du hast jetzt gerade wirklich schwerste Gewalttaten angesprochen, also Genozide oder vielleicht auch andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, könnte man im Allgemeinen daraus schließen, dass ein die Nichtmöglichkeit der Ausübung des inneren Selbstbestimmungsrechts. Also wenn diese Autonomie bestimmter Volksgruppen, das Recht auf eigene Kultur und ähnliches ignoriert wird, dass das dann dazu führen kann, dass es ein äußeres Selbstbestimmungsrecht gibt, oder muss es dann eben schon auch um gewaltsame Unterdrückung und schwerste Menschenrechtsverletzungen gehen, nicht nur in Anführungszeichen kulturelle Unterdrückung?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich möchte vielleicht eingangs zunächst noch vorweg sagen, dass dieses Recht auf Remedial Secession, also auf dieses Notrecht zur Abspaltung, dass das völkerrechtlich sehr umstritten ist. Es gibt letztlich keinerlei klare Praxis oder ganz wenig Praxis nur, wo das wirklich umgesetzt worden ist. Und insofern kann man nicht davon sprechen, dass es sich um ein etabliertes Rechtsinstrument handelt. Das ist zum ersten Mal sehr wichtig festzuhalten. Der zweite Punkt ist dann, dass man, selbst wenn es dieses gäbe, natürlich fragen müsste, wie schwer müssen eigentlich diese Verbrechen wiegen, über die man da spricht. Und da geht nun natürlich die Russische Föderation sehr weit. Die hat zum Beispiel auch in der Krim dann eben gesagt, dass es eben diskriminierende Stellungnahmen beziehungsweise diskriminierende Politiken seitens der Ukraine gegen die russischsprachige Bevölkerung gebe. Und hat eben hier dann dafür argumentiert, dass das schon für die Abspaltung ausreichen würde. Wäre sicher sehr schwierig, denn man muss sagen, dass, ich sage mal, bloße einfache Menschenrechtsverletzungen, so schwer die natürlich wiegen insgesamt, natürlich trotzdem hier nicht hinreichen würden. Also selbst wenn man das anerkennen würde, dann würde in völkerrechtlich gibt es kein Argument dafür, dass dann eben hier einzelne Diskriminierungen schon ausreichen würden, sondern es müssten sich letztlich um schwerste Menschenrechtsverletzungen handeln. Und das ist ja letztlich auch der Grund, dass Putin hier die ganze Zeit mit einem Völkerwortvorwurf hantiert hat und gesagt hat, in Donetsk und Luhansk findet ein Völkermord statt, der von der Ukraine organisiert wird. Hier hat man also ein sehr schweres Geschütz aufgefahren und dann eben gesagt, vor diesem Hintergrund erkennen wir jetzt eben die Staatlichkeit an.
Ja, das war schon sehr interessant. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zu einem anderen Themengebiet, bewegen uns aber weiterhin im Bereich der territorialen Integrität eines Staates. Wir haben eben über die Sezession gesprochen, auch in Verbindung mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Jetzt geht es um einen potenziellen Friedensvertrag. Ich möchte auch einmal vorweg schicken, wir zeichnen dieses Interview eine gute Woche vor der Veröffentlichung, die ist am 1. April auf. Das heißt, vielleicht hat sich in der Zwischenzeit schon etwas getan, von dem wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wissen. In den von den Friedensverhandlungen, von denen man bisher etwas mitbekommen hat, war zumindest von russischer Seite immer wieder die Forderung deutlich, dass die Unabhängigkeit der Republiken Donetsk und Luhansk anerkannt werden soll als Teil eines Friedensvertrags. Das wird von ukrainischer Seite zurückgewiesen. Vielleicht spricht auch vieles dafür, dass es nie zu einem solchen Friedensvertrag kommt, der irgendwelche Abstriche bei der territorialen Integrität der Ukraine vorsieht, wobei man zumindest in Bezug auf die Krim es wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, sich da zu einigen. Ich würde aber gerne mit dir einen besonderen Aspekt des Völkervertragsrechts besprechen und die Frage aufwerfen, inwiefern das für Friedensverträge gilt, nämlich das Verbot der Anwendung von Zwang. Da heißt es in Artikel 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention, ich lese das jetzt einmal vor, ein Vertrag ist nichtig, wenn sein Abschluss durch Androhung oder Anwendung von Gewalt unter Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts herbeigeführt wurde. Das bezieht sich jetzt in unserer konkreten Fragestellung auf potenzielle Abspaltungen, die vielleicht in einem Friedensvertrag festgelegt werden, bezieht sich ja im Grunde aber auch auf Friedensverträge generell, denn die zeichnen sich ja gerade aus, dass es vor dem Friedensvertrag eine Anwendung von Gewalt gab und danach nicht mehr. Das ist ihr primärer Zweck. Was ist dein Eindruck? Wie verhält sich dieser Artikel 52 zu Friedensverträgen?
Ja, also ich halte das wirklich für einen ganz wichtigen Punkt, den man jetzt diskutieren muss. Es geht ja letztlich darum, wie kann man diesen konkreten Konflikt beenden und, wie du ja ganz richtig sagst, Zwang bzw. Drohung, Androhung und Anwendung von Gewalt ist hier ganz präsent. Es geht der Russischen Föderation ja darum, nun einen Vertrag zu schließen mit der Ukraine. Und die Forderung Russlands ist ja, dass eben die Gebietsverzichte erklärt werden im Hinblick auf die Krim zuallererst, dann aber natürlich auch im Hinblick auf die ostukrainischen Gebiete. Die Frage ist nun, ja, wäre das völkerrechtlich zulässig oder nicht? Wichtig ist vielleicht, wenn man sich die Vorschrift anguckt, zunächst erstmal zu differenzieren, gegen wen dieser Vertrag gerichtet ist. Also, der Vertrag als solcher, der muss, der gegen den Aggressor oder beziehungsweise ein Vertrag, der mit dem Aggressor geschlossen worden ist, also beispielsweise Friedensvertrag mit Deutschland wäre so ein Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, so ein Vertrag wäre von so einer Vorschrift nicht betroffen. Denn hier war es ja so, dass dass es eine völkerrechtswidrige Gewalt von Deutschland war und die Gewaltanwendung dann seitens der Alliierten hiervon nicht betroffen wäre. Also wenn man das auf die heutige Situation überträgt, wenn man nun Russland dazu brächte, so einem Vertrag zuzustimmen durch Androhung von Gewalt, durch Anwendung von Gewalt, das wäre kein Problem. Das ist natürlich jetzt ein sehr unrealistisches Szenario.
Also nur zur Klarstellung, wenn Russland in einem Friedensvertrag jetzt Teile Westrusslands an die Ukraine abgeben würde, das wäre wahrscheinlich zulässig, weil eben hier dann die Gewaltausübung durch die Ukraine nur die Reaktion, also die zulässige Selbstverteidigung auf den russischen Angriff wäre.
Genau, dann wäre jedenfalls hier dieser Vorschrift nicht einschlägig, da eben die angewendete Gewalt nicht von den Grundsätzen gegen die Grundsätze des Völkerrechts widerspricht, weil eben natürlich dann in legitimer Selbstverteidigung, rechtmäßiger Selbstverteidigung gehandelt worden ist. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um in der anderen Richtung, die ja nun die problematische ist. Und hier muss man ganz klar sagen, dass ein Vertrag, der den Konflikt beendet und gleichzeitig das Ganze knüpft an eine Aufgabe von Territorien durch die Ukraine, dass dieser Vertrag nach dieser Vorschrift rechtswidrig wäre und auch nichtig wäre. Was ist die Folge davon? Das ist natürlich durchaus problematisch. Einerseits gibt es natürlich den starken Impuls, diesen Konflikt zu beenden. Andererseits zeigt sich hier natürlich, dass das Völkerrecht hier auch ein bisschen limitierend vielleicht ist, weil der entsprechende Vertrag gar nicht geschlossen werden kann. Das ist erstmal eine Frage, wo man überlegen muss, wie kann man damit praktisch umgehen. Ich denke, dass man da vielleicht unterscheiden muss, zunächst erstmal, was ist jetzt pragmatisch für die Ukraine möglich. Wenn es irgendwie einen Weg gibt, hier den Konflikt erstmal zu beenden, dann wird sie vielleicht kann sie den Weg erstmal gehen. Die Frage ist dann natürlich, was ist die Rechtswirksamkeit davon? Aber das hattest du ja einleitend auch schon gesagt, es scheint nicht so, dass die ukrainische Regierung bzw. wahrscheinlich auch die Bevölkerung nicht dazu willens ist zu tragen, dass eben solche Gebietsverzichte erklärt werden.
Ich würde einen Punkt gerne aufgreifen, den du gerade auch schon kurz genannt hast. Die Frage, inwiefern Völkerrecht auch limitierend sein kann bei der Lösung von Konflikten. Ich glaube, dass viele, die im Völkerrecht tätig sind, das grundsätzlich für eine gute Rechtsmaterie halten und der Meinung sind, dass es Ordnung und Konfliktvermeidung im internationalen Miteinander der Staaten schafft. Trotzdem gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, dass das Völkerrecht und insbesondere zum Beispiel auch das Völkerstrafrecht Konflikte verlängert, weil es eben zwar oft pönalisiert, was eine verbotene Handlung ist und das feststellt und damit eigentlich versucht, die Leute, also zum Beispiel Kriegsführer abzuschrecken, einen solchen Krieg zu beginnen. Wenn er dann aber mal begonnen ist, dann ist auf einmal für diese Leute auch klar, sie kommen nicht mehr raus, sie können sich nicht mehr irgendwo ins Asyl absetzen, sondern werden vermutlich eines Tages verfolgt werden vor dem Internationalen Strafgerichtshof, der ja jetzt auch, also jedenfalls wäre das zu hoffen, wenn er seine Jurisdiktion ausüben kann und der ja auch jetzt Ermittlungen aufgenommen hat in Bezug auf die Situation in der Ukraine. Was ist dein Eindruck? Ist Völkerrecht eher Teil der Lösung oder manchmal auch Teil des Problems in internationalen Konflikten?
Ja, also ich finde, du hast das schon sehr zutreffend beschrieben, dass es insbesondere im Völkerstrafrecht eben diese langstehende Debatte schon gibt. Es geht darum, letztlich zum Beispiel im Hinblick auf Amnestien ist diese Frage thematisiert worden, aber auch, wie du gerade schon beschrieben hast, die Verfolgung von Regierungsmitgliedern, die natürlich dann, wenn sie wissen, sie werden verfolgt und sie haben keinen Ausweg mehr, letztlich all ihre Kraft daran klammern, eben einen Konflikt nicht zu beenden, weil sie wissen, sobald er vorbei ist, werden sie verhaftet und irgendeine Art von Justiz zugeführt. Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Spannungslage zwischen Gerechtigkeit und Frieden, die hier als zwei Pole gegeneinander stehen und wo man fast sagen muss, es gibt wahrscheinlich keine richtig klare und eindeutige Auflösung des Ganzen. Also das ist fast eine aporetische Situation. Ich glaube, dass wir uns da auch vor Augen führen müssen, dass hier eben die Instrumente, die wir im Völkerrecht haben, tatsächlich ein Stück weit limitiert sind und dass man dann natürlich einzelfallbezogen gucken muss, wie man sie vielleicht so zur Geltung bringen kann, dass man einerseits natürlich der völkerrechtlichen Norm gerecht wird, andererseits aber eben nicht dazu führt, dass man sie gleichzeitig unterläuft, indem man die Konflikte einfach immer nur verlängert. Ich würde sagen, eine Folgerung daraus muss erstmal ganz klar sein, dass Kernprinzipien des Völkerrechts durch so einen Friedensvertragsschluss nicht angetastet werden dürfen. Wenn wir jetzt international anerkennen würden, dass ein Vertrag, in dem ein in Anführungsstrichen unschuldiger Staat wie die Ukraine einfach hineingezwungen wird, dann beispielsweise Territorien aufzugeben und alle anderen Staaten würden das anerkennen. Das würde ich wirklich für ein ganz fatales Signal halten, weil dann letztlich die Kernprinzipien der jetzigen Völkerrechtsordnung, also territoriale Integrität, Gewaltverbot, wirklich missachtet würden. Und das wäre ein Signal an mächtige Staaten, die zum Gewalteinsatz bereit sind, letztlich dem letztlich zu folgen und das zukünftig auch in anderen Fällen zu implementieren. Das würde ich für einen großen Schaden halten. Gleichzeitig finden sich vielleicht dann trotzdem Wege, die auf diplomatisch-politischer Ebene vielleicht liegen können. Dass so ein Vertrag vielleicht geschlossen wird, vielleicht bestimmte Zugeständnisse seitens der Ukraine gemacht werden. Die müssen ja zum Beispiel auch gar nicht notwendigerweise in der direkten Anerkennung eines Gebietsverzichtes liegen. Das können ja vielleicht auch Klauseln sein, die ja gewissermaßen das Problem nicht ganz adressieren, die vielleicht die Frage offen lassen, in die Zukunft verlagern, weitere Verhandlungslösungen vorsehen, sodass die Dinge nicht so ganz klar sind. Das hängt natürlich, ob sich Russland darauf einlassen wird, davon ab, wie der Krieg jetzt weiter verläuft, ob die das Gefühl haben werden, dass sie den gewinnen können. Aber ich denke, solche diplomatischen Geschicke sind dann hier letztlich gefragt. International, glaube ich, ist aber wichtig, dass Gebietsänderungen international nicht anerkannt werden. Und wie die Ukraine sich aber erstmal konkret dazu stellt, das ist vielleicht erstmal pragmatischer zu handhaben, weil das erste Interesse da natürlich erstmal ist, den Konflikt zu beenden. Also ich denke, die Lösung liegt in diplomatischen und ja erstmal sehr vagen vielleicht Vertragsformulierungen.
Vielen, vielen Dank für die Einschätzung und das interessante Gespräch, Christian.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Das war ein wirklich spannendes Interview. Vielleicht ist hier auch noch kurz anzumerken, dass aufgrund der fehlenden Staatlichkeit der Republiken Luhansk und Donetsk diese sich nicht auf das Recht zur Selbstverteidigung berufen können und Russland damit auch kein Recht auf kollektive Selbstverteidigung geltend machen kann. Russland hat seine Special Military Operation, wie es den Krieg in der Ukraine nennt, verschiedentlich versucht zu rechtfertigen. Dabei wird auch immer wieder auf ein Versprechen der NATO aus den 90er Jahren eingegangen. Und dieses Versprechen und einen Blick zurück in die Geschichte hat Erik in einem Interview mit Julia Emtsever beleuchtet.
Ich freue mich sehr, dass heute Julia Emtsever bei uns ist. Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht in Heidelberg und derzeit als Scholar in Residence am Center for Human Rights and Global Justice an der New York University. Sie hat unter anderem auch in Kiew studiert und dort beim Roten Kreuz als Juristin gearbeitet. Herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank, Erik. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, im Podcast zu sein und meine Ansichten zu teilen. Also vielen Dank.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier dabei bist. Wir werden über Rechtfertigung als erstes sprechen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ja verschiedene Punkte genannt für seinen Angriff auf die Ukraine als mögliche Rechtfertigung und sich unter anderem auf einem angeblichen Völkermord am russischen Volk in der Ostukraine berufen und hat es auch diesen Völkermord als einen die Selbstverteidigung auslösenden Angriff im Sinne des Artikel 51 UN-Charta bezeichnet und kommt auch immer wieder, geht in eine ähnliche Richtung, auf das angeblich gebrochene Versprechen der NATO, sich nicht Richtung Osten zu erweitern. Was hat es genau damit mit diesem Versprechen mit der NATO-Osterweiterung auf sich?
Vielen Dank für die Fragen. Also, wie du richtig festgestellt hast, verwendet Putin und seine Regierung verschiedene Narrative, um ihren Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen. Sie berufen sich auf Nazis, die beseitigt werden müssen, auf den Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Osten, und sie sagen auch, dass die NATO-Erweiterung eine Gefahr für die Sicherheit Russlands ist. Und Putin und sein Regime versuchen zu beweisen, dass die NATO dazu beigetragen hat, dass Russland keine andere Wahl hatte, als sich zu schützen und in die Ukraine einzumarschieren. Und dass die NATO zumindest mitschuldig an dem, was jetzt in der Ukraine passiert ist, weil sie ihre Versprechen gebrochen haben. Und die Versprechen, keine östlichen Länder in die Allianz aufzunehmen. Aber über was diese Versprechen rechtlich bedeuten, redet fast kaum jemand, besonders aus Russland und ich glaube auch aus dem Westen. Und wir wollen genau das diskutieren heute, glaube ich. Und dafür müssen wir einen kurzen historischen Rückblick in den 90er Jahre werfen, als die Nichterweiterung der NATO diskutiert wurde. Ich muss sagen, dass ich keine Historikerin bin und ich weiß, dass es viele Details gibt, aber ich hoffe, dass es trotzdem hilfreich ist, wenn ich die Geschichte kurz erwähne. Also die NATO-Erweiterung wurde im Rahmen der 2+4-Verhandlungen, 2+4-Negotiations diskutiert, wo 2 steht für West- und Ostdeutschland und 4 steht für die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Und die alle versuchten, sich auf die Wiedervereinigung Deutschlands zu einigen und Ostdeutschland sozusagen in den Westen einzugliedern. Und die Wiedervereinigung hat für die Sowjetunion bedeutet, dass das NATO-Gebiet tatsächlich weiter nach Osten an die Grenze zu Polen verbreiten könnte. Aber weil es noch der Warschau-Pakt als auch die Sowjetunion gab, dann hat keiner darauf fokussiert, dass die Länder des Ostblocks wie Polen oder jetzt wie die Ukraine, dass diese Länder könnten NATO-Mitgliedstaaten werden. Aber wie wir vor verschiedenen Reden von westlichen Beamten wissen, dass es so einige Zusagen gab, dass die NATO sie nicht nach Osten erweitern würde und dass es kein NATO-Mobilisierung wird. Und das würde auch bestätigt mithilfe der vor kurzem gefundenen Notizen Meeting der 2+4-Staaten. Und da steht, dass die NATO-Nichterweiterung wirklich diskutiert wurde und Versprechen wurden gegeben. Und diese Notizen wurden in dem Spiegel veröffentlicht. Also jemand kann sie finden. Aber wahrscheinlich das Wichtigste hier zu erwähnen, ist, dass die Nichterweiterung-Klausel nie in einem Vertrag zwischen die Sowjetunion und dem Westen festgeschrieben wurde.
Okay, das heißt, wir haben Zusagen, wir haben also mündliche Zusagen, mündliche Versprechen vielleicht auch, aber es gab nie etwas, was schriftlich fixiert wurde in Verträgen oder Ähnlichem. Welche Wirkung haben denn diese mündlichen Äußerungen?
Um diese Frage zu beantworten, also müssen wir auf den Status diese mündlichen Zusagen im Völkerrecht anschauen. Und wie wir jetzt gerade diskutiert haben, geht es in dieser Situation nur um mündliche Vereinbarungen. Und diese Vereinbarungen wurden nie in einem Dokument kodifiziert. Aber wie wir Juristen wissen, auch gesprochene Worte können rechtliche Wirkungen haben. Zum Beispiel die Völkerrechtskommission, die ILC, qualifiziert Versprechen als einseitige Handlungen von Staaten. Und die ILC hat auch festgestellt, dass einseitige Handlungen tatsächlich auch rechtliche Wirkungen haben können. Und die haben diese Wirkungen, rechtliche Wirkungen, wenn 3 Bedingungen erfüllt sind. Erstens, es muss eine förmliche Erklärung geben, förmliche, so schriftlich oder mündlich. Und in dieser Situation, das haben wir, ja, mündliche Versprechen. Zweitens, diese einseitigen Handlungen müssen einen Adressaten erreichen. Und es steht auch in der Spiegelnotizen, dass die Sowjetunion präsent war, als alle Parteien die Nichterweiterung diskutiert haben. Also die Message, ja, die Botschaft hat den Adressat erreicht. Das haben wir auch hier. Und drittens, und das ist das Schwierigste hier, dass die Handlungen müssen in der Absicht vorgenommen werden, völkerrechtliche Verpflichtungen zu begründen. Also die Frage jetzt ist, hatte der Westen wirklich die Absicht, rechtliche Konsequenzen zu ziehen? Das ist natürlich nicht ganz einfach herauszufinden, aber die ILC, die Völkerrechtskommission, gibt uns ein paar Instruktionen dafür auch. Die Völkerrechtskommission sagt, dass um eine Absicht zu erkennen, muss man auf den Inhalt staatlicher Erklärungen, die faktischen Umstände und die Reaktion der Adressaten anschauen. Und wir können das auch schnell diskutieren. Also Inhalt leider oder zum Glück wurde bisher kein vollständiges Protokoll der mündlichen 2+4 Negotiations veröffentlicht. Und die begrenzten Informationen, die wir in Spiegelnotizen haben, geben uns auch kein vollständiges Bild. Ich sollte erwähnen, dass die Wortwahl, die mündlichen Zusagen, die wir in den öffentlichen Reden westlicher Beamte sehen können, eher zweideutig und offen zu Interpretation ist. Und die Notizen, diese Spiegelnotizen, zeigen auch, dass eine eher weichere Sprache verwendet wurde. Zum Beispiel Worte wie would not expand, ja, würde sich nicht bewegen, statt we guarantee that they would not move. Also das zeigt uns, dass ja die das Wortwahl war ja ein bisschen ja ambiguous sozusagen. Und zweites Element: Wir müssen auf die Umstände achten, unter denen ein Versprechen gegeben wurde. Also wir müssen uns daran erinnern, als damals auf dem Tisch gelegt hat sozusagen. Und die Situation war wirklich, wirklich dringend und es war notwendig, die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands zu lösen. Und auch fast niemand konnte sich vorstellen, dass die Sowjetunion so bald kollabieren wird und deswegen die Versprechen, die Nichterweiterung nach Osten, keine höchste Priorität hatten. Also nur wenige Staaten dürfen damit gerechnet haben, dass Polen und andere osteuropäische Länder bald wirklich unabhängigen, souveränen Subjekten werden würden. Und nun ganz kurz zum dritten Element, der Reaktion der Adressaten. Man muss betonen, dass am Ende Gorbatschow ein Abkommen unterschrieben hat. Das Abkommen, das der NATO schon eine große Zuständigkeit erlaubt. Und ich denke, dass es auch als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass die Reaktion des Adressaten, also die Sowjetunion, eine Art Ignoranz war. Daher glaube ich, dass wir zum Schluss kommen können, dass diese Zusagen nicht recht verbindlich waren.
Ja, vielen Dank. Ich finde das immer wieder ganz interessant, weil wir uns ja eigentlich im Völkerrecht eher im öffentlichen Recht bewegen und dann kommt man so auf die Vertragsauslegung und fühlt sich doch an die Zivilrechtsvorlesung in den ersten Semestern erinnert. Auch eine ähnliche Frage, die auch in Zivilrechtsvorlesungen manchmal behandelt wird, nämlich die Frage des Vertrags zulasten Dritter. Wie ist es denn hier überhaupt? Wir haben ja die Ukraine in diesem konkreten Fall, aber eben auch andere Staaten in Osteuropa als eigenständige Völkerrechtssubjekte. Hätten die 2+4 Staaten denn überhaupt ausschließen können, dass diese Staaten, dann nachdem sie Staatlichkeit später teilweise jedenfalls zurückgewonnen hatten, dass diese Staaten dann nicht in die NATO aufgenommen werden können? Und vielleicht auch darüber hinaus, wie ist es im Allgemeinen mit der Aufnahme in die NATO? Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die ein Staat erfüllen muss, damit er aufgenommen werden kann?
Gute Fragen, Erik. Die Antwort ist, ist leider nicht so straightforward, nicht so ganz einfach. Und wie du wahrscheinlich auch gehört hast, die NATO hat immer betont, dass die Ukraine das souveräne Recht hat, welchen internationalen Organisationen sie beitreten möchten. Ja? Und dass die NATO nicht verbieten kann, dass die Ukraine beitritt, weil es eine Verletzung der Pacta Tetis regeln wird. Du hast mir einmal gesagt, was Pacta Tetis auf Deutsch ist. Kannst du das schnell sagen? Ich habe es vergessen.
Der Vertrag zu Lasten Dritter.
Ja, stimmt. Ja, das bedeutet, dass Verträge schaffen keine Rechte und Pflichten für dritte Staaten ohne deren Zustimmung, ja, sozusagen. Aber als internationale Organisation könnte die NATO eigentlich Beschränkungen für ihre Mitgliedschaft einführen und die Tür für bestimmte Staaten schließen, sozusagen. Und wie wir sehen, zeigt auch die Praxis der NATO, dass die NATO ein Mitglied aktiv einladen sollte. Und also theoretisch könnten sie trotzdem die Ukraine nicht einladen. Und das wäre keine Verletzung dieser Regeln, der Pacta Tetis-Regel. Und tatsächlich ist der Ukraine bisher keine Einladung ausgesprochen worden. Es gab zwar einige Ermutigungen, aber die US-Regierung und auch Deutschland haben immer wieder betont, dass die Ukraine die Voraussetzungen für einen Beitritt noch nicht erreicht hat. Und so ganz kurz zu diesen Voraussetzungen, die sind zum Beispiel, dass ein Land muss ein funktionierendes demokratisches politisches System haben, die faire Behandlung von Minderheiten, das Engagement für die freundliche Lösung von Konflikten und das Engagement für demokratische zivil-militärische Beziehungen. Ich gehe also davon aus, dass die Ukraine, insbesondere nach der Eskalation des Krieges im Land, nicht so bald der NATO beitreten wird.
Wir haben jetzt, Julia, bisher viel über die NATO-Osterweiterung gesprochen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, der aktuell viel diskutiert wird. Auch hier wieder der Hinweis, wir nehmen dieses Interview eine gute Woche vor der Veröffentlichung auf. Das heißt, es kann viel passieren in den nächsten Tagen, was wir jetzt noch nicht berücksichtigen können. Aktuell wird diskutiert im Rahmen der Friedensverhandlungen, ob die Ukraine nicht einen neutralen Status erhalten soll. Also ähnlich wie die Schweiz oder wie Schweden. Was heißt das genau, so ein neutraler Status? Und was hätte das für Folgen, zum Beispiel, wenn wir nicht über die NATO-Aufnahme, aber über die Aufnahme in die Europäische Union sprechen? Schweden zum Beispiel gilt ja als neutral, ist aber Mitglied der Europäischen Union.
Ja, also Putin hat ja sehr extreme Forderungen gestellt. Zum Beispiel eine sogenannte Entnazifizierung oder Entmilitarisierung der Ukraine. Und für den Westen und ja für die Ukraine selber wahrscheinlich sind diese Forderungen nicht besonders verständlich. Aber dass die Ukraine einen neutralen Status erhalten könnte, ist wahrscheinlich schon realistischer, ja, als Entnazifizierung, Entmilitarisierung. Und es scheint auch, dass Zelensky signalisiert hat, dass er bereit ist, Ja, er ist bereit, über einen neutralen Status der Ukraine zu sprechen. Und, aber was würde das bedeuten, ja, für Ukraine? Eine Neutralität würde bedeuten, dass die Ukraine keine strukturelle Bedrohung für Russland darstellt. Und dass sie keinem Militärbündnis angehört und nicht im Besitz von Atomwaffen ist. Wie jetzt eigentlich, ja? Ukraine gehört nicht zu einem Militärbündnis und sie haben auch keine Atomwaffen. Aber Putin will, dass es in der ukrainischen Verfassung steht, ja? Dass sie neutrales Land sind. Aber in der Praxis wäre das viel schwieriger. Und nach dem, was Russland in der Ukraine angetan hat, ich glaube, will das ukrainische Volk offensichtlich Sicherheit. Ja? Und deshalb in eine Sicherheitsorganisation wie die NATO eintreten. Und wir können also nur abwarten, ja, wie sich die Verhandlungen entwickeln und wie die Ukraine die Frage der Neutralität angehen wird. Aber was eine EU-Mitgliedschaft, ja, zum Beispiel der Ukraine betrifft, denke ich, dass das auch mit einem neutralen Status möglich wäre. Wie du erwähnt hast, es gibt ja auch andere neutrale Staaten in der EU und theoretisch könnte die Ukraine auch ein solches Mitglied werden. Allerdings gibt es auch für die EU-Mitgliedschaft viele Voraussetzungen, ja, und die Ukraine erfüllen muss. Das könnte auch länger dauern, ja, wie wir wissen. Und generell glaube ich auch, dass eine Neutralität der Ukraine eine der nachhaltigsten Lösungen für einen Waffenstillstand wäre. Aber das wird natürlich nicht alles lösen, leider. Und nach allem, was schon mit der Ukraine passiert ist, wird wahrscheinlich nur eine Änderung des Regimes in Russland dazu führen, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern können.
Das war sehr interessant. Vielen Dank für deine Einschätzung, Julia, und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
Vielen Dank, Erik.
Ja, das waren wirklich zwei sehr interessante Interviews zu diesem Thema. Und vielleicht ist es hier nochmal wichtig zu sagen, insbesondere zum letzten Interview, dass auch wenn das Versprechen der NATO völkerrechtlich verbindlich wäre, dies keine Rechtfertigung für den Einsatz von militärischer Gewalt durch Russland sein könnte, weil ein Staat eben nur ein Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung hat, wenn ein bewaffneter Angriff vorliegt nach Artikel 51 der UN-Charta.
Genau so ist es, Sophie. Ich finde, dieser Konflikt ist auch für uns als Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler eine manchmal schwierige Zeit, in der man sich fragt, was ist eigentlich die Rolle des Völkerrechts und hat das Völkerrecht überhaupt noch einen Nutzen, wenn es so klare Vorgaben gibt und trotzdem dann ein Staat den anderen einfach angreift. Und ich glaube, dass das Völkerrecht trotzdem wichtig ist, weil es uns hilft, Dinge einzuordnen in richtig und falsch. Es setzt den normativen Rahmen, der die Grundlage für unsere Einschätzung ist. Ist der UN-Sicherheitsrat im Moment handlungsfähig? Mit Sicherheit nicht so, wie es sein sollte. Aber die UN-Generalversammlung hat gezeigt mit der Uniting for Peace Resolution, dass sie diese Aggression einmütig verurteilen kann oder jedenfalls mit großer Mehrheit verurteilt. Wir haben in dieser Folge über vieles gesprochen und trotzdem bei weitem nicht über alles. Vieles ist offen, auch an völkerrechtlichen Themen, die wir hier noch nicht diskutiert haben. Da stellen sich Fragen des Völkerstrafrechts. Wir haben die Ermittlungen des Chefanklägers. Wir haben den Ausschluss Russlands aus dem Europarat. Wir haben die Debatte über eine No-Fly-Zone und deren rechtliche und natürlich auch tatsächliche Konsequenzen und vieles, vieles mehr. Ich gehe davon aus, dass es nicht die letzte Folge sein wird, in der wir über den Krieg in der Ukraine sprechen.
Ja, damit sind wir sicherlich auch jetzt doch am Ende unserer Folge angelangt. Ich denke, das Thema wird uns vielleicht leider auch noch etwas in anderen Folgen beschäftigen. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, so wie immer, Und vielleicht hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir auch schon eine Folge zum Gewaltverbot und auch zum Interventionsverbot gemacht haben. Das waren Folge 4 und Folge 1. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und auch ganz aktuell haben wir eine Völkerrechts-Shorts-Folge veröffentlicht mit Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Koll. Außerdem haben wir unter dieser Folge in den Shownotes weitere Informationen aufgenommen, auch eine Zusammenstellung von allen Blogposts, die auf dem Völkerrechtsblog zum Konflikt in der Ukraine veröffentlicht worden sind und auch weitere Veröffentlichungen auf anderen Medien.
Ja, und jetzt am Ende dieser Folge bleibt uns nur wie immer, euch zu sagen, dass wir uns sehr über Bewertungen in der jeweiligen Podcast-App freuen. Die helfen uns, den Podcast noch sichtbarer auf den Plattformen zu machen. Und, das ist ganz, ganz wichtig, wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen, Kritik und Kommentare. Gerne auf Social Media oder per E-Mail an podcast@völkerrechtsblog.org. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.